Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Silvester-Special von Salonfähig, live im offenen Kanal Flensburg. Und das ist eine Premiere, zusammen mit Radio Flensburg, zu hören unter www.radio-flensburg.de. Ich habe zu Gast heute den Oberbürgermeister der Stadt Flensburg, Herrn Klaus Scheuchner, den Journalisten des Flensburger Tageblattes, Joachim Pohl, und den Designer und Musiker Rainer Brüß. Und last not least, die Band Funkelnagel neu, Undercover, Unplugged. So, das Mundharmonika-Thema hat dann auch funktioniert beim zweiten Mal. Das ist immer sehr aufregend, so eine Live-Sendung. Ich finde toll, dass Sie gekommen sind. Wir wollen heute Abend, heute Nachmittag, so etwas wie Silvester spielen, vorziehen, Bleigießen, orakeln, schrieb das Flensburger Tageblatt. Ich komme gerade vor wie beim internationalen Frühshoppen, fehlen eigentlich die Getränke. So, vorgenommen hatte ich mir, dass wenn wir hier anfangen, wir uns das ein bisschen wohnlich machen. Hier ist mein Wecker, den habe ich immer mit auf Tournee. Der muss, das ist wie ein Talisman. Dann habe ich auch die Zeit im Blick. Und eine Kerze, die werden wir später auch noch brauchen. Mein Problem ist, ich habe das Feuer vergessen. Hat jemand von euch Feuer?
Leider nein. Seit 7. Februar
rauche ich nicht mehr. Hat jemand von den Musikerkollegen Feuer? Bestimmt.
Maggi.
Maggi hat bestimmt Feuer. Gut. Feuer brauchen wir. So. Herr Scheuchner, Sie sind Jahrgang 56. Ein guter Jahrgang, kann ich mitreden. Okay. Sie sind geboren in Bielefeld und haben dort eine Verwaltungslaufbahn eingeschlagen. Wohnen seit 3 Jahren, wenn ich das richtig verstanden habe, in Flensburg und sind seit 3 Jahren Oberbürgermeister der Stadt Flensburg. Ich bin ja ein gebürtiger Rheinländer und aufgewachsen in einer winzigen Kleinstadt Linz am Rhein. Und da war es so, ein Bürgermeister, das war ein Mann aus dem Volk, der wurde gewählt. Das war eine hohe Ehre. Es wurde ein riesen Wahlkampfspektakel drumherum gemacht. Und es war einer von den Leuten da vor Ort. Was bitte macht ein Oberbürgermeister einer Stadt wie Flensburg?
Also es ist ja in manchen Bundesländern halt so, dass der Oberbürgermeister höchster politischer Repräsentant ist. Das wird im Rheinland so gewesen sein. Hier in Schleswig-Holstein ist es so, dass der Bürgermeister oder Oberbürgermeister halt Verwaltungschef ist, quasi der Verwaltungsmanager. Und für den ganzen politischen Kram, sage ich mal auf Deutsch, ist der Stadtpräsident zuständig, der auch die Sitzungen leitet. Und von daher haben wir es in Schleswig-Holstein relativ oft, dass halt der Verwaltungschef von außerhalb kommt.
Und haben Sie, um auf diese Runde gleich mal einzugehen, haben Sie eigentlich Einfluss auf so etwas wie Kulturpolitik? Können Sie Einfluss üben
als Verwaltung? Ich kann versuchen, Einfluss auszuüben. Das geht manchmal gut, aber nicht immer.
Was heißt das? Wie funktioniert das? Das muss ich mir ja vorstellen können als Bürger.
Also nehmen wir für den Kulturbereich. Die Beschlüsse letztendlich, ob es da Gelder gibt. Wir haben jetzt gerade beschlossen, dass die freie Kulturszene in Flensburg halt 40.000, 50.000 Euro mehr pro Jahr kriegen soll. Die Beschlüsse treffen dann die politischen Parteien in der Ratsversammlung. Und ich kann halt versuchen, Einfluss zu nehmen, kann sagen, wie ich es hier auch gemacht habe, dass spätestens eine Bildungsstadt auch immer eine freie, alternative Kulturszene braucht als Universitätsstadt. Aber nicht alle hören auf mich. Und von daher, diesmal gab es eine Mehrheit. Beim nächsten Mal kann es schon wieder anders aussehen.
Wenn Sie jetzt, nehmen wir das Planbeispiel. Sie wären der Überzeugung, dass eine bestimmte kulturelle Veranstaltung in der Stadt, nehmen wir ein Beispiel, Dampf rundum, gefällt Ihnen nun überhaupt gar nicht mehr, ein schlechtes Beispiel, muss ich zugeben, würde Ihnen nun gar nicht mehr gefallen und könnten Sie dann tatsächlich einwirken darauf, dass es irgendwann mal nicht mehr stattfindet? Wäre das theoretisch möglich?
Also wenn ich ganz fies wäre, glaube ich schon, dass ich den Veranstaltern zumindest das Leben recht schwer machen könnte. Also das muss ich schon ehrlich einräumen. Hier Ruhmregatta Dampf rundum läuft es dann andersrum. Dass die Veranstalter durchaus Probleme auch mal mit dem Rathaus haben, mit der Verwaltung haben, mit der Ordnungsbehörde. Und ich dann auch gerne mal helfen kann, wenn es darum geht, bei Gebühren irgendwas zu machen. Aber theoretisch, also wenn ich fies bin, kann ich manchen das Leben sehr schwer machen, das stimmt.
Wie groß ist Ihr Apparat? Wie viele Leute haben Sie im Rathaus?
Ja, das eigentliche Rathaus, wenn ich jetzt mal so die Töchter, Stadtwerke und so weiter rausrechne, sind um die 1.000 Menschen.
1.000 Leute? Mhm. Und dann gibt es aber doch noch Bürgermeister, das sind zwei?
Das sind zwei Bürgermeister, das sind meine Stellvertreter. Mhm.
Und Sie, neben den Verwaltungsaufgaben, üben Sie auch repräsentative Aufgaben aus?
Ja, ich übe sie mit aus, aber der höchste Repräsentant der Stadt ist der Stadtpräsident.
Ah ja. Mhm. Ist das eine nordische Spezialität oder ist das tatsächlich...
Das ist das britische Modell. Also die Länder, in denen die Briten nach dem Zweiten Weltkrieg gelandet waren, die haben eben diese Doppelspitze, nennt man das, Bürgermeister und Stadtpräsident.
Mhm. Herr Scheuchner, was ist für Sie Kultur? wo fängt das an, wo hört es auf? Ich meine, wir müssen uns mit diesem Thema heute Abend so ein bisschen beschäftigen. Wir wollen es ja auch, deswegen sitzen wir ja hier. Wo würden Sie das eingrenzen? Wo fängt
das in Flensburg an, wo hört es auf? Das Feld ist ja nun sehr breit. Ich nehme es mal mit Schiller, der ja ganz oft zitiert wird. Der hat mal gesagt, Kultur sind menschliche Hervorbringungen zum Zwecke der Erbauung. Soll heißen, Kultur ist alles, was Menschen machen, mit dem Ziel, anderen Menschen die Zeit zu vertreiben, was Nettes rüberzubringen oder einfach Spaß zu bereiten. Und von daher ist das Feld der Kultur, naja, der Kunst, sage ich jetzt auch mal, extrem vielschichtig. Malerei, Musik, Schriftstellerei, also das ganze Spektrum.
Und Ihr persönliches Spektrum?
Ist
Ihr
auch
Ihre Lieblingskultur, ist die einzugrenzen?
Nee, ist ganz, ganz schwer. Also der 56er-Jahrgang, haben wir ja eben schon gesagt, ein guter Jahrgang, hat ja so die 68er noch mitgekriegt, nicht nur am Rande, sondern glaube ich schon sehr intensiv. Also beginnt mit Jimi Hendrix und Procol Harum und ähnliches, Musik, die ich bis heute gerne höre. Dazugekommen ist im Laufe der Zeit, in dem Maße, wie die Haare gingen, kam dann die Klassik auch dazu, die ich auch sehr schön finde. Na, im Bereich Lesen, das ganze Spektrum, also ich ziehe mir auch gerne mal einen Stephen King rein, wenn ich völlig abschalten will, na, Ralph Giordano, Martin Walser, also es ist ganz, ganz schwer einzugrenzen. Was geblieben ist, ist so die Szene aus Bielefeld, Hannes Wader kommt ja auch aus der Gegend Bielefeld, so die ganzen Liedermacher aus den 70ern bis heute, also Hermann von Fehn, Reinhard May und so, das ist immer noch eine Sache, die ganz oben steht bei mir.
Waren Sie schon im Volksbad?
Ich war im Volksbad, aber nicht bei Live-Veranstaltungen. Also ich war 2-3 Mal da, wenn die Jungs Hilfe brauchten, weil das Mischpult kaputt war oder sonst was.
Und haben Sie auch Zugang zu so einer Kultur? Mal wie Kühlhaus auch vor allem.
Ich habe da
noch mehr, noch ja, besonders.
Kühlhaus war ich jetzt auch vor einer Woche, glaube ich, waren wir zusammen auch da zur Wiedereinweihung. Also ich habe insoweit Zugang, als ich davon überzeugt bin, dass wir diese Art Kultur in unserer Stadt brauchen. Eben alles, was alternative Szene, sage ich jetzt mal frei, ist, brauchen wir. Und deswegen versuche ich auch im Rahmen meiner Möglichkeiten, den Veranstaltern zu helfen.
Wie stehen Sie zu der Forderung, das ist ja die ergänzende Frage, von den Fünfen, von der Fünferblock war das, ne? Gib uns fünf, dass Sie mehr Geld haben wollen.
Da ja, natürlich
Grenzen, ist ja logisch.
Ist also in Prozent ausgedrückt ist das ganz schwer, aber ich denke, die Forderung, mehr Geld zu geben, ist absolut berechtigt. Das haben wir auch gerade beschlossen vor wenigen Tagen noch. 2 Tage vor Weihnachten haben wir eben das Budget aufgestockt. Und in dem Maße, wie die anderen hochgefahren werden, versuchen wir aber andere auch runterzufahren. Also die klassische Kultur, das Stadttheater hat richtig derbe bluten müssen. Da hat die Stadt ihre Zuschüsse sehr, sehr deutlich gekürzt. Und von daher ist es immer schwierig, den Balanceakt zu finden. Aber im Moment, glaube ich, ist die freie Szene auch relativ zufrieden mit der Stadt.
Wie bekommt ihr im Stadtparlament sowas wie eine Balance hin? Das heißt, wie erklärt sich dann so ein Schlüssel, dass bei den öffentlich-rechtlichen Einrichtungen, sprich beim Landestheater, gekürzt wird und bei den privaten gesteigert? Wie macht ihr sowas? Wie, habt ihr da Fachleute sitzen, die da euch
Also wir helfen, haben, oder wir haben einen Kulturausschuss, der sich intensiver mit der Materie befasst. Wir haben das Kulturbüro, ganz, ganz engagierte Kollegen, die eben auch Projekte ankurbeln, beraten und so weiter. Und wir versuchen dann zusammenzutragen. Es ist deshalb schwer, weil jeder, der mit einem neuen Projekt kommt, ist ja zum Glück davon überzeugt, dass sein Projekt extrem klasse und extrem wichtig ist. Und jeder versucht halt, möglichst viel Geld zu bekommen. Und natürlich gibt es Grenzen dabei. Also wir schieben an neuen Projekten pro Jahr, wenn es viel ist, sind es 50, meistens 40 Projekte pro Jahr, die wir anschieben können mit einer Grundfinanzierung. Die ist dann auch nicht so ganz besonders hoch, mal 1.000, mal 2.000 Euro, was aber sehr viel bewirken kann. Und von daher ist es nicht so, dass man jetzt sagen kann, da geht es nach oben, da geht es nach unten und das auch noch plausibel begründen kann. Das ist ganz schwierig. Wir haben ein Gesamtbudget und versuchen, das zu gewichten.
Nun leiden viele Veranstalter und auch Kleintheater unter dem Problem, dass die Verwaltung also sozusagen immer strenger wird. Die Auflagen werden strenger europaweit. Und das äußert sich bei uns hier ganz konkret in Auflagen über das Ordnungsamt, über das Bauamt und so weiter. Gibt es da eine Möglichkeit perspektivisch, dass man auch da der Kultur sozusagen frei unter den Arm greift und sagt, hier, wir werden mal die Regeln, die wir haben, europaweit ein bisschen weiter ausdehnen und interpretieren?
Also eigentlich muss ich sagen, es ist unmöglich. Ich sage es bewusst, es ist sehr, sehr schwer, weil es eben europaweite Vorschriften sind, wo wir auch für andere tätig werden, also wo wir als Stadt gar nicht selbst entscheiden können, wo wir kein Ermessen haben. Und spätestens, wenn sich jemand beschwert, und das ist ganz, ganz oft der Fall, dann müssen wir eingreifen. Ansonsten fahren wir mit Kontrollen hier in Flensburg, glaube ich, extrem niedrig. Wir haben auch angekündigt, aktuelles Thema, das Rauchverbot, was jetzt ja in wenigen Tagen losgeht. Da haben wir auch sogar über die Zeitung verlauten lassen, da kann sich jeder seinen Teil denken, dass wir erstmal nicht kontrollieren werden.
Ich habe es gelesen, heute Morgen.
Das ist schon eine ganz harte Aussage, die dazu führen kann, dass dann irgendwann jemand von vorgesetzten Behörden, die ja das Gesetz gemacht haben, dann irgendwann nach Flensburg schaut und sagt, warum kontrolliert ihr nicht? Also von daher, wir versuchen, Paragraphen möglichst auszusitzen in vielen Fällen, was Kontrollen betrifft, aber können das nicht immer erfolgreich durchstehen.
Rainer, hast du Lust, uns ein bisschen Musik zu machen?
Na klar.
Meine Damen und Herren, wenn Sie das hier mitbekommen würden, da ganz ohne Anlage und ohne irgendetwas, ist es einfach handgemachteste Musik und das vom Feinsten, ich glaube, von dieser Band Wirtmann, und das darf ich nicht übertreiben, dachte, noch eine ganze Menge hören. Übrigens auch für die Hörer, die vielleicht in Hawaii bei Radio Flensburg am Bildschirm hängen. Das ist ja so irre. Man muss sich das mal vorstellen. Wir sind durch die ganze Welt verkabelt und theoretisch kann man uns überall hören. Und das tun auch, habe ich gehört, einige Leute, die Auswanderer zum Beispiel, die dann aus ihrer alten Heimat zum Beispiel noch was hören. Oder ganz Verrückte, die sagen, wir suchen mal im Internet nach irgendwelchen Wellen und finden plötzlich diese Sendung. Ne? Das ist eine Flensburger Band, also keine Konserve gewesen, die Flensburger Band Undercover Unplugged. Silvester ohne Sekt ist wie... Hätte ich eigentlich kalt stellen müssen, habe ich. Machst du den mal auf, Rana, bitte? Ich habe auch Gläser mitgebracht. Wir basteln uns einen Silvesterabend. Ich warne euch und sie vor, das wird noch hier ein lustiger Tag werden. Joachim Pohl, du bist beim Tageblatt.
Richtig.
Und ziemlich lange schon.
Ja, im nächsten Jahr werden es 20 Jahre.
20 Jahre? Ich glaube es nicht, ich am wenigsten. Das heißt mit anderen Worten, das, was ich heute Morgen beim Googlen gefunden habe, nämlich ein Bericht von 1987 über drei Männer im Schnee im deutschen Haus, müsste so entweder der erste gewesen sein oder... 87 stand drunter.
Ja gut, dann war ich da noch freier Mitarbeiter. Also ich rechne immer 88, weil ich da zum ersten Mal einen Arbeitsvertrag hatte und war aber einige Jahre vorher freier Mitarbeiter. Und ja, drei Männer im Schnee kann ich auch noch gut erinnern, im deutschen Haus mit Tommy Bayer
und
Mauri.
Ja, und Mauri, ja klar.
Ja. Maurenbrecher.
Ja.
Ich hatte jetzt getippt, dass das 88, 89 gewesen wäre.
Ich war auch erstaunt. Ich habe es, wie gesagt, heute Morgen beim Googlen gefunden.
20 Jahre ist das hier, ich glaube es nicht.
20 Jahre. Du wolltest zwischendurch auch mal nach Bonn.
Nach Bonn?
War das nicht so, dass du mal irgendwie zur Redaktion nach... Nee. War das ein Gerücht?
Bonn war eigentlich nie meine Ambition. Nee.
Nein. In die Außenstelle, SAZ-Außenstelle Bonn.
Nee, das war ja Stefan Richter. Der war da ja einige Jährchen.
Ja. Du wolltest also nie weg. Du wolltest eigentlich...
Naja, sagen wir mal so, wenn sich die Gelegenheit ergeben hätte in frühen Jahren, bevor die Familie dann da war, dann hätte ich da sicherlich drüber nachgedacht, woanders auch mal hinzugehen. Hm. Aber das hat sich nicht ergeben und dann war die Familie da mit Schule und Frau, mit eigenem Job und so weiter. Da hat sich die Frage dann nicht mehr so gestellt, muss ich sagen.
Wie wird man Journalist?
Da gibt es viele Wege. Ich würde sagen, heutzutage sind die meisten Quereinsteiger. Und bei mir ist es ein bisschen auch der Zufall gewesen. Ich war ursprünglich mal Lehrer, habe ein Lehramtsstudium gemacht und auch als Lehrer gearbeitet. Aber dann, ich weiß es noch wie heute, ich lebte in Husum und war bei einem Konzert von Abi Weinstein, den wir, weiß nicht, ob Sie ihn kennen, Herr Teuschner, aber der Vater des Hamburger Blues, immer noch aktiv, ein super Musiker. Der spielte in Husum und ich besuchte dieses Konzert und einen Tag später kommt ein Kollege von mir, Rüdiger Otto von Brocken, von den Husumer Nachrichten und fragt, kannst du uns nicht ein paar Zeilen über das Konzert schreiben? Ich hatte mir nichts notiert, ich hatte mir nichts gemerkt, aber ich habe gesagt, ich versuche es einfach mal und habe ein paar Zeilen geschrieben, die sind gedruckt worden. Und dann war die Frage, Mensch, willst du das in Zukunft nicht öfters machen? Und so bin ich im Prinzip zum Journalismus gekommen, durch Zufall, und habe die ersten Jahre also fast nur über Musik, Kultur und so weiter geschrieben, in Husum, später in Flensburg. Und irgendwann bin ich reingerutscht.
Hättest du denn auch Ambitionen gehabt, mal woanders, in eine andere Redaktion reinzuriechen? Oder war das immer so für dich klar, du bleibst hier und du willst jetzt auch beim SAZ, bei der SAZ bleiben?
Ja gut, das, so wie ich gerade eben schon gesagt habe, das hätte einen Ortswechsel bedeutet. Mhm. Ich hätte natürlich nach Husum, Rendsburg oder Schleswig einen anderen SAZ-Standort gehen können. Aber da wäre es wieder die Lokalredaktion gewesen. Die Kultur war immer meine Ambition, aber in der Kulturredaktion war leider nie was frei. Ganz woanders hin hätte bedeutet mindestens Hamburg und aus den genannten Gründen hat sich das denn für mich nicht so ergeben.
Ich meine, daran dachte ich eigentlich, so dieser Traum, Journalistentraum, mindestens die Zeit oder Spiegel oder Stern als unterstes Level.
Ja, natürlich denkt man auch mal daran und träumt vielleicht ein wenig davon und würde das ganz toll finden, da zu schreiben. Kollegen von mir schreiben bei dieser Zeitung, aber die sind freie Mitarbeiter und irgendwann ist man auch in einer Position, dass man froh ist, einen sicheren Job zu haben, den ich im Moment habe. Und da waren diese Träume dann auch schnell ausgeträumt und ich muss sagen, ich arbeite gerne bei dieser Zeitung, ich schreibe gerne, ich habe die große Vielfalt. Und das ist auch sehr viel wert, wenn man eben nicht jetzt auf ein Thema nur eingeengt ist und immer nur über dasselbe schreiben muss. Als Lokalredakteur hat man die große Vielfalt. Von Richard Wester bis Bauausschuss.
Ja, Ich meine, das ist wirklich verrückt. Also wir kennen uns jetzt, ich bin jetzt 25 Jahre lang.
Ja, so lange kennen wir uns. Ne?
Und so lange kennen wir uns und so lange begleitest du unsere Konzerte.
Ja.
Und das Verrückte daran ist, ich bin ja Sammler. Ich sammle ja wirklich alles. Ich habe wirklich jeden kleinen
Artikel.
Alles. Ich habe alles. Kannst du bei mir stöbern bis zum Umfallen? Ich lade dich gerne einen Kaffee trinken, weil da oben ist wunderbar.
Ja, würde ich gerne mal
machen. Das ist wirklich irre, wenn du dann die Entwicklung siehst. Weil du entwickelst. Ihr schreibt über uns und schreibt, wie wir uns entwickeln. Wir beobachten natürlich auch.
Ja.
Und dann siehst du plötzlich, wie jemand sich verändert. Du hattest zum Beispiel eine Zeit, da warst du am Anfang ganz euphorisch über alles, was wir gemacht haben, so irgendwie. Und dann kam eine Zeit, da hast du verrissen. Und zwar ziemlich regelmäßig. Und zwar alles, was dir vor die Nase kam. Das war ziemlich irre. Die Flensburger Szene tobte und sagte, was ist mit dem Pol passiert? Ist der verrückt geworden? Jetzt ist es mittlerweile so, dass es wieder zu so einer, ich habe ja immer
gesagt. Jetzt sag nicht altersmilde.
Nein, würde ich niemals sagen. Nein, ich habe ja immer gesagt, ich finde es ja krank, wenn Zeitungen ihre Leute immer verreißen, grundsätzlich verreißen, weil wir haben ja nicht so viele Künstler hier oben.
Mhm.
Und wenn die wenigen, die wir haben, auch noch verrissen werden, dann ist das ein bisschen blöd auf Dauer. Ich habe immer das Kölner Beispiel genannt, weil in Köln ohne den Express, der seine Künstler bejubelt hat und umjubelt hat, wären viele Zeltingers dieser Erde gar nicht entstanden. Oder Niedecken und Konsorten, die wären gar nicht hochgekommen ohne den Express.
Ja, klar.
Behaupte ich jetzt mal. Wolfgang, schöne Grüße. Wie kommt sowas, so eine Entwicklung? Was passiert da?
Also ich kann mich jetzt nicht entsinnen, dass ich irgendwann mal eine Phase hatte, wo ich alles verrissen habe. Glaube ich auch ehrlich gesagt nicht so. Aber gut, das wird seine Gründe gehabt haben, nicht? Dass ich mal irgendwann auch Dinge verrissen habe. Vielleicht haben sie mir einfach nicht gefallen in dem Moment. Ne? Aber was es nicht gibt, wenn du das jetzt so meinst, dass es plötzlich irgendwie Ströme oder Tendenzen oder gar Ansagen gibt, wo gesagt wird, komm, wir müssen jetzt mal mit unseren Leuten kritischer sein. Wir müssen jetzt mal den Wester oder den Jans oder den Misalla oder das Volksbad mal so ein bisschen kritischer sehen und dem mal so ein bisschen auf den Zahn fühlen. Das gibt es eigentlich nicht. Aber es gibt sowas wie Stimmung, es gibt sowas wie Tagesform und natürlich gibt es dann auch mal Sachen, die man einfach nicht gut fand.
Das ist so ein Suchler. Dann gibt es auch Trends.
Und das sind auch
es gibt aber auch Trend. Trends. Zudem in dieser Zeit, kann ich mich gut erinnern, war in Berlin dasselbe Problem da, parallel, morgen, dasselbe Problem da. Da schrieb dann Wiglaf Droste, der wurde da richtig berühmt in der Zeit, das waren die 90er, und dann schrieb der so eine Sätze wie, der Pianist von Ulla Meinecke stand am Keyboard wie am Urinal einer Herrentoilette und sowas. Das war dann schick, also sozusagen den gnadenlosen Pauschalverriss zu machen. Würdest du heute sagen, die alte Diskussion, ich bin ja so ein Journalist, ich wäre ja selber gerne Journalist geworden, das muss man ja wirklich voranschicken.
Du kannst ja auch schreiben.
Mein alter Traumberuf war das eigentlich. Und würdest du sagen, in der Kritik, wie viel Prozent so, wenn man das überhaupt sagen kann, wie viel Prozent der eigenen Meinung gehört da eigentlich rein? Oder umgekehrt, wie beschreibend muss ein Kulturkritiker sein und wie viel von seiner eigenen Meinung darf er sozusagen da reinmischen? Gibt es da ein Patentrezept für dich?
Nein, Patentrezept gibt es nicht und man kann das auch sicherlich nicht in Prozenten ausdrücken. Aber ich sage unseren jungen Leuten, wenn die zu einem Konzert gehen und schon vorher sagen, oh, da muss ich wahrscheinlich einen Verriss schreiben und den finde ich ja furchtbar, wenn ich da jetzt hingehe. Ich gebe denen immer so als Richtschnur mit, man sollte sich nicht diametral zur Meinung des Publikums stellen. Also wenn das Publikum zu 90-95% von einem Konzert begeistert ist, dann würde ich in einer Lokalzeitung wohlgemerkt nicht einen Totalverriss schreiben. Weil man dann eben nicht nur gegen den Künstler oder das Ensemble stellt, sondern man stellt sich auch gegen das Publikum und dann wird es schwierig, finde ich. Es muss immer wohl begründet sein. Nicht, das Publikum kann ein Konzert toll finden, aber wenn man als Kritiker eben merkt, dass der Künstler sich nicht bemüht, dass das Zusammenspiel eines Ensembles nicht klappt, dass die Töne nicht stimmen, dann darf man das auch schreiben.
Mhm.
Also es gibt, finde ich, keinen Grund, mit berechtigter Kritik hinterm Berg zu halten, nur weil man irgendjemandem nicht wehtun will.
Nee, das stimmt. Das würde ich voll unterstreichen.
Kann man das aber, finde ich, nicht ausdrücken.
Gilt das für dich nur für Regionalzeitungen oder auch für einen Spiegel zum Beispiel?
Nein, das gilt für Regionalzeitungen. Für den Spiegel will ich jetzt keine Ratschläge oder Richtschnüre hier abgeben. Der Spiegel schreibt ja auch nicht tagesaktuell, der schreibt ja nicht über Konzerte, sondern der recherchiert Geschichten, macht Interviews und hat ja, ist ein völlig anderes journalistisches Medium. Von daher kann man das nicht so vergleichen, finde
ich. Ich rede von einem speziellen Artikel, den ich gerade gelesen habe, über Mario Barth.
Über Mario Barth,
den kann man sich ja nun wirklich streiten. Den hast du auch gelesen.
Nein, habe ich nicht.
Ach so. Und das war ein derartiger Vollverriss. Und dann habe ich mich gefragt, ich musste lachen, weil es so schön gemein war. Und dann habe ich mich gefragt, ist es eigentlich richtig, wenn so ein Typ wie Mario Barth also zigtausende von Leuten in die Stadien reinholt mittlerweile und die Kiddies insbesondere wirklich ihn als Gott verehren? Ist das richtig, so einen Menschen so runterzuziehen? Soll man sowas? Ist journalistisch für dich? Also ich rede nur von deiner Meinung, nicht von Geboten und keine Ratschläge für den Spiegel. Mhm. Wäre das für dich, ist das trotzdem okay?
Schwer jetzt zu sagen, da ich den Artikel nicht gelesen habe. Aber Mario Barth ist ja ein Kabarettist, der vielleicht auch seine Späße auf Kosten anderer Leute macht. Und dann darf er auch ein bisschen Kritik seine eigene Person betreffend ertragen. Wenn es jetzt so ein wirklicher Totalverriss war und er böse ist und unbegründet und man sich nur über ihn lustig macht, dann kann man da sicherlich drüber streiten, ob das in Ordnung ist. Aber kann ich schlecht sagen, weil ich ihn nicht gelesen habe. Also solche Totalverrisse wirst du bei uns im Tageblatt selten finden. Es gab vor 10 Jahren mal ein Konzert von Nicole, Ein bisschen Frieden.
Habe ich gelesen, ja.
Da hatten wir noch unseren Kritiker Christoph Forsthoff, der leider nicht mehr bei uns ist. Der konnte brillant schreiben, aber der liebte den Verriss. Ja, aber er konnte auch sehr loben. Und der hat es geschafft, einen Verriss über Nicole zu schreiben, ohne einmal ihre Musik zu erwähnen. Hat also nur ihr Aussehen, ihre Haare, ihr Benehmen, das, was sie sagt, beschrieben. Die Musik hat er draußen vorgelassen und das war ein Verriss. War sehr schön zu lesen, aber war nicht so richtig fair. Sagen wir mal so.
Meine Herren, trinken wir auf die Fairness. Prost auf das vorgezogene Silvesterfest.
Prost.
Einer Prost. Wollt ihr noch mal ein bisschen Musik machen?
Dann muss ich wieder abhauen.
Ja, du musst leider immer wieder gehen. Es tut mir leid.
Water and bread. My father drank, my mother. ship is brought to sea tonight. Get on board, get on board. Get on board, get on board. Ship is brought to sea tonight. Get on board, get on board. Anchors, weights, or done, hesitate. Get on board, get on board.
Das Publikum rast. Wir sind leider nicht so viele. Wir würden gerne mehr Lärm machen, aber es geht nicht. Joachim, eine Frage habe ich vergessen.
Ja.
Dein liebstes Kulturprojekt in Flensburg 2007? Als Zuschauer, als Rezensent, wie auch immer.
Ich glaube, das war Folk Baltica. Mhm. Und wahrscheinlich würde ich das auch für die Vorjahre so sagen. Mhm. In Konkurrenz zu Hofkultur. Aber Hofkultur ist 4 Wochen und das kann man nicht so als Einheit begreifen, weil es viele verschiedene Konzerte sind. Folk Baltica kann man gut als Einheit begreifen. Und ich finde, dass dieses Festival wirklich eine unglaubliche Bereicherung für die Stadt ist. Und ich finde es ganz toll, dass es sich in 3 Jahren, ich glaube dreimal war es jetzt hier, etabliert hat. Es ist jedes Mal mehr geworden, es ist eigentlich auch jedes Mal besser geworden. Und es ist, sie haben gleich im dritten Jahr Mut bewiesen mit diesem Projekt in der Kirche. Und ich bin wirklich sehr gespannt, wie das weitergeht und finde das toll, dass Flensburg sowas gekriegt hat. Und die Stadt muss alles dafür tun, dass es hier bleibt.
Ein großes Wort. Übrigens Kompliment zu deiner Kritik, die du geschrieben hast über Helene Blum auf der Ochseninsel.
Ja.
Du kannst dich daran erinnern, mit diesem, du weißt, dass ich mir Helene sehr mag und mit Helene auch ein neues Projekt zusammen mache im nächsten Jahr. Also ich sage das nicht, um in den Rücken zu fallen.
Ja.
Obwohl du geschrieben hast, dass du nicht mehr von der Insel runterkamst.
Das war,
das war sehr niedlich.
Das war aber nicht Helene Blum. Das war nicht Helene Blum.
Wer war denn das?
Das war, Rainer, weißt du es, wer es war? Das war im ein Duo, eine norwegische Sängerin, sehr minimalistische Musik und das war ein Verriss, ja, ist richtig.
Ja, aber es war nicht Helene. Nein, das war sehr lustig. Das war eine sehr
ziemlich prima.
Ja.
Danke.
Also ich darf das sagen.
Warst du da?
Ja, natürlich.
Du warst auch da.
Ich fand es grauenhaft, aber wir dürfen auch mal Missgriffe machen.
Gehen wir gleich gleitend zu dir über. Gleitend. Grafiker, Designer, Visionär, Politiker ohne Mandat, würde ich mal sagen, Segler. Musiker nicht zu vergessen, das wissen die wenigsten hier eigentlich. Also erstmal jetzt hier bei Undercover Unplugged. Natürlich auch bei Captain Kimmos Marching Band, da kennt dich jeder als Fotomodell mit dem Sousaphon. Leider im Augenblick nicht mehr so, sondern eher mit Mandoline. Vor allen Dingen aber auch deine Vergangenheit bei Liederjahren. Du warst ja da ewig lange. Wir haben eine wunderschöne Sendung zusammen gehabt im letzten Monat bei Salonfähig. 1,5 Stunden. Wer das sehen mag, der oder hören mag, besser gesagt, der kann bei Radio Flensburg reingehen und der wird demnächst, das hat mir der Sönke zumindest versprochen, einen Blog zu finden sein, den man sich da abrufen kann. 1,5 Stunden mit Rainer Brüß. Rainer, diese neue Band, Undercover Unplugged, was habt ihr vor damit? Schritt in die Welt oder nur Spaß?
Keine Ahnung, nur Spaß.
Nur Spaß?
Ich habe so wie du lange Jahre oder Jahrzehnte getourt und wir haben eine ähnliche Geschichte und alle die Leute, die du erwähnt hast, von Tommy Bayer bis Manfred Niedekern und wie sie alle heißen, Johannes Wahler, mit denen habe ich ja auch Musik gemacht und einen Kleinkunstpreis wie du und so. Irgendwann habe ich gesagt, ich habe jetzt auch Lust auf was anderes. Und irgendwann hat Michael Laugenings vom NDR über die ARD dann motiviert, da zum Festival der Europäischen Rundfunkanstalten zu fahren, nach Budapest und da nach dem Motto Reitet für Deutschland als Konzertina-Einzelkämpfer da aufzutreten. Und danach kriegte ich den Auftrag, so eine deutsche All-Star-Band zu gründen für das nächste europäische Festival in Sidmouth in England. Die Gruppe, dieses Quartett hat es lange gegeben und davon ist Ralf, der hier mitspielt, also der Mann an der Rödelkiste da unten, also als Ersatz für die Schießbude, ist aus diesem Quartett nachgeblieben und die anderen kenne ich eigentlich von Neujahrskonzerten oder wie auch immer und vor ein paar Monaten riefen die mich einfach an, ne? So nach dem Motto, hast du nicht Bock, wir machen mit Kymo zusammen Musik. Und im Augenblick sehen wir, wo das hingeht. Ich habe unheimlich Spaß. Ich singe gern. Wir haben ja damals A Cappella ohne Ende auch gemacht mit Liederjahren. Und hole an Instrumenten raus, was gerade so geht. Weißt du auch.
Werden wir Undercover Unplugged zum Beispiel in Rudolstadt beim internationalen Folkfestival irgendwann mal sehen? Du bist da in der Jury noch drin? Oder?
Ja, nee, das glaube ich nicht, dass wir das sehen werden. Also Rudolstadt ist wirklich Folk. Ich gehöre mit zu den Vätern von Rudolstadt. dieses inzwischen weltgrößte Weltmusikfestival und war 10 Jahre Juryvorsitzender für den Musikpreis, der da ausgelobt worden ist. Nee, ich will das nicht vermischen. Wir sind da ja mit Kümo auch mal gewesen, das war völlig klar, da war ich nicht so im Vordergrund, aber ich kann mich da im Programmbeirat nicht so jetzt stark machen, will ich auch nicht, ja, um diese Gruppe da reinzuschaffen. Nein, das liegt mir fern. Also, nee.
Mit dabei ist in der Gruppe Undercover Unplugged Eike und Maggie Markwarzen und der Johannes Suminka. Ralf Schmedik hast du schon genannt, Rainer Prüß, klar, sitzt hier am Tisch. Sozusagen die Creme de la Creme der alten Flensburger Musikszene. Da gab es jetzt vor kurzem deine Veröffentlichung eines Almanachs, eines Buches über die Geschichte dieser Szene. Hast du das gelesen?
Nö, wir haben ja zur Veröffentlichung dieses Buches oder zur Präsentation dieses Titels, was Bruder Schwänzen da präsentiert hat, mit, ich glaube, Mitarbeitern der Uni Flensburg, es waren zum Teil Studienarbeiten oder Examensarbeiten, die da veröffentlicht worden sind, über die Musikgeschichte Flensburgs in den 60ern, 70ern. Und da muss ich mal sagen, das ist überhaupt nicht meine Geschichte in den 60ern, 70ern hier in Flensburg, weil ich spielte zu der Zeit in den 60ern in einer Band, heute wird man sagen Coverband, damals gab es den Begriff noch gar nicht. Ich zog in silberner Lurex-Jacke mit Schalkragen als Begleitgruppe auf dem Olympiaball mit Bata Illich, Roberto Blanco, Karel Gott und spielte El Condor Pasa.
Genau. Das ist ein Stichwort für mich. Bata Illich, Tony Lupfer.
Zur gleichen Zeit, darf ich sagen, spielte ich in einer damals ziemlich angesagten Formation. Wir waren die Vorgruppe von den Kinks und Marmalade und all so. Also ich habe richtig Rock gemacht, aber wir haben im Wesentlichen gecovert, also von Uriah Heep bis Deep Purple. Ich war Leadsänger damals, musste mich da Deep Purple-mäßig hochquälen. Und habe ja erst später die Kurve gekriegt zum Folk. Also das war schon ein schräger Wechsel. So. Weil ich hatte das alles verkauft, ich hatte mein Studium damit verdient. Ich bin mit meiner Mutter alleine aufgewachsen, da war kein Pfennig da. Ich habe meine Mutter unterstützt, dann mit dem Wochenende Musik machen, wie das so ist. Ne?
Aber als Dithmarscher?
Als Dithmarscher. Mhm. Ja, dann bin ich nach Flensburg gekommen, weil es hier damals eine Werkkunstschule gab. Man konnte hier Innenarchitektur, Design studieren. Ja, da bin ich in Flensburg gelandet und bin ja eigentlich als Segler aufgewachsen an der Westküste. Und dann merkte ich plötzlich, was das für ein geiles Revier hier ist als Segler. Also als Nordseemensch guckt man ja etwas mitleidig an sich auf die Ostseeküste und nimmt das nicht so richtig für voll. Ne? Das ist ja wie so ein Binnenwasser. Also mit dieser Arroganz kam ich hier eigentlich auch her. Wir sind ja als Knaben immer mit dem Tidenkalender in der Tasche dann raus auf die Nordsee und über die Elbe nach Kuxendorf und nach Helgoland und so. Also das haben wir ein bisschen belächelt hier. Ich habe dann gemerkt, was das für ein tolles Revier ist, wie anspruchsvoll das auch ist. Also nö, da bin ich gerne in Flensburg gewesen. Aber ich habe diese Musikzeit in Flensburg nicht mitgemacht, obwohl ich hier seit 65 dann war. Aber ich bin immer runtergefahren nach Dithmarschen, hatte da meine Truppe, die auch sich zusammensetzt aus Hamburgern und irgendwie Südschleswig-Holsteinern. Und dann haben wir Niedersachsen bereist und so, naja. Und ich war irgendwann in den 72, 73 muss das gewesen sein, im Portikus. Da saßen 4 Leute auf dieser kleinen Bühne, wo heute auch noch hochgehoben der eine Tisch ist, wenn man reinkommt in einem Spiegel. Da saßen 4 Leute und machten das, was wir heute Unplugged nennen würden. Ne? Minitude, Rainer Ackermann, der alte Knochenbrecher hier aus Flensburg. und die machten irgendwas, was ich nie in meinem kurzen Leben gehört hatte. Später wusste ich, das war Irish Folk und amerikanische Rebel-Songs und sowas. Und ich kannte den Mandolinenspieler von denen. Das war der alte Gitarrist von den Avalons, diese Soulband, die noch mit Hans Hartz im Star Club gespielt hatte. Wir guckten uns und ich sagte, Ecki, du hier, was spielst du denn hier für ein komisches Zeugs? Dann drückten die mir eine Mandoline in der Hand. Ich sage, es hat eine andere Grifflage irgendwie, aber ich kann es ja mal probieren. Ich war ja als Gitarrist sozusagen und Leadsänger da immer unterwegs. Habe ich ganz schnell Mandoline gelernt und fand das eigentlich prima. Ich kannte das vor den großen Marshalltürmen, ne? So Verstärker, wo du das an dir vorbleiblasen liest. Darf ich auch heute noch.
Klar. Noch, ja, da gab es nicht mal irgendwann so eine Weichenstellung, Berufsmusiker oder eben in deinem gelernten Beruf als Grafiker?
Ja, das ist ein ganz schwieriges Thema. Die Freundinnen meiner Mutter sagten immer, Käthe, der Junge muss sich doch mal entscheiden. Was will er denn? Ich kriegte dann 72, 2 Jahre nachdem ich mein Examen hatte, kriegte ich einen Lehrauftrag oben an der Werkkunstschule. Das war alles noch vor der Hochschulreform. Die ist ja dann Bahn gegangen später. ich dachte auch, ich müsste mich entscheiden zwischen Musik und zwischen Segeln und zwischen Design und was weiß ich alles, bis ich irgendwann gemerkt habe, nachher bei der Tourerei mit Liederjahren ging es erst richtig los. Wir haben ja endlos, also ich weiß nicht, 1000 Fernsehtermine gehabt und Rundfunk und haben Plattenplaudereien gemacht. Ich habe lange auch Rundfunk und Fernsehen gemacht. Also ich habe da so ein bisschen begriffen, wie das Medienklavier funktioniert. Und irgendwann ging bei mir in meinem Büro, was ich klassisch als Innenarchitekt betrieb, ich habe klassische Innenarchitektur gemacht zuerst. Also so, ne? Diskotheken, Clubs, nie Wohnung oder was, irgendwann im Mega-Yachtbau, also für diese superreichen AS68er, ich war damals Astersprecher auch. Ein paar Jahre später fragte ich mich dann, was machst du hier eigentlich? Ne? Irgendwann habe ich die Thronanlage für König Fach designt und so. Also der Ehrgeiz, der berufliche, das war ambivalent schon. Ne? Der war erfüllt, dachte ich, nee, es gibt sinnvollere Sachen, denen man sich zuwenden kann. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, nach all diesen Erfahrungen in Studios und mit Zeitungen und wie auch immer, wunderst dich ja irgendwann, wenn du immer die gleiche Kritik liest, ob du in den Mainzer Boten guckst oder nicht. Das muss ich ja mal sagen, ist beim Tageblatt anders. Hier gibt es eine selbstgeschriebene Kritik. Die anderen Zeitungen drucken ja alles ab, was du ihnen schickst. Insofern findest du in jeder Zeitung die gleiche Kritik, weil du sie selber geschrieben hast. Okay? Also da habe ich langsam begriffen, wie dieses Medienklavier funktioniert. Und manches von dem, was ich heute an Konzerten mache, das ist eben die Summe aus dieser Erfahrung auch. Außerdem, ich habe Gestaltung studiert. Das heißt, den Ding eine erkennbare, erlebbare Gestalt zu geben. Und das ist für ein Musikstück nichts anderes, da reden wir dann von Komposition, als für ein Designkonzept, als für einen Unternehmensauftritt oder eine Unternehmensentwicklung. Also strategische Unternehmensentwicklung ist Gestaltung. Also mache ich eine Mutter mit Töchtern oder wenn ich das in Organigrammen zeichne, dann sieht das genauso aus, wie wenn ein Blumendesigner Blumengestecke macht. Es sind überall die gleichen Gestaltungsgrundlagen. Ne? Ob ich zentristisch das auffasse oder mit Reihungsprinzipien arbeiten oder so. Also in dem Sinne bin ich rundum Gestalter. Du musst dich nur jedes Mal in das Fach, was du da machst, richtig reinknien, um das jeweilige Handwerkszeug aus irgendeiner Branche dann dazuzunehmen. Ne? Also ich sag mal, Comtel groß zu machen mit Michael Rohberg zusammen. Ich hatte keine Ahnung von Telekommunikation, aber ich konnte komponieren. Und das war im Marketing eine Kompositionsaufgabe, da eine erkennbare, erlebbare Gestalt zu produzieren, die die Leute gut fanden.
Das Gefährliche bei Rainer Brüß ist, wenn du ihn einlädst an eine solche Tafel, müsstest eigentlich, um ihm gerecht zu werden, mindestens eine Stunde über ihn mindestens reden, also mindestens, das ist die Voraussetzung, um die verschiedenen Leben des Rainer Brüß zusammenzuführen. Diese Geschichte ganz lapidar abgeschlagen von dem Thron von König Fach, die ist ja tatsächlich wahr und die alleine ist ja schon eine Story wert von 10 Minuten. Rainer, kommen wir nach Flensburg zurück. Deine liebste Kultureinrichtung in Flensburg?
Naja, es gibt zwei. Das eine ist natürlich der Museumshafen und der historische Hafen, wenn man so 25, 26, 27 Jahre an so einem Kind da rumbaggert und versucht es groß zu kriegen, zuerst gegen den Widerstand der Umgebung, dann mit der Unterstützung der Umgebung, freut man sich, dass es da ist und existiert. Und ich kann heute sagen, ich glaube, es kommt das erste Mal in der Presse, am 30. Dezember kommt das Schiff, was Alexandra zur Seite liegen wird, also das erste Frachtschiff für die Dampfversammlung, das holen wir am 30. von Hamburg. Also es kommt ja immer was dazu, so wie die Sammlung klassischer Yachten jetzt aufgebaut wird dazu. Jetzt hängt mein Herz bei den klassischen Yachten, weil die mehr Unterstützung brauchen. Der Museumshafen liegt ja so. Und das zweite ist Vogtbaldica, wo ich vom ersten Tag dabei bin und ja, Gesellschafter.
Du bist auch Gesellschafter, gell? Ja, ja. Ja. Sag mal, ihr beiden Vogtbaldica-Anhänger, ich habe ja immer das Problem bei Vogtbaldica, dass ich das Gefühl habe, dass wie bei den anderen Kulturen im Lande, wir zu wenig Darstellungen der schleswig-holsteinischen Künstler haben in so einer Serie. Das ist immerhin ein Landesfestival mit Landesmitteln. Das betrifft ja auch Jazz Baltica und andere. Wir haben ja eigentlich gute Folkleute im Land, oder?
Ja, das ist eine Frage. Also ich sag mal, ich bin ja verantwortlich für das Gesicht, was dieses Festival hat. Mhm. Also die erlebbare Gestalt oder wie man das nennen will. Und dann ist eine Frage, wie du da strategisch rangehst und was du zuerst und zweit- und drittrangig bedienen kannst, auch in Reihenfolgen, um es zu schaffen, medial zur Kenntnis genommen zu werden. Und wir haben ganz bewusst diesen Schritt gemacht, zuerst das eigentliche Konzept, nämlich Musik um die Ostsee rum, also um die Ostsee Anrainerstaaten zu präsentieren. Dabei ist Schleswig-Holstein und auch Deutschland ein bisschen hinten rausgefallen, weil wir erst diese Idee deutlich machen wollten, dass es immer ein Schwerpunktland gibt. Das war Norwegen bisher, Schweden, Finnland. Jetzt wird es Estland sein. Also wir gehen so ein bisschen rundherum. Wenn du da richtige Schwerpunkte setzen willst, wo du auch diese Länder oder diese Staaten hinter dich kriegen willst, da brauchst du eine bestimmte Menge. Und wir haben dieses andere Thema erstmal vernachlässigt nach dem Motto, wir müssen es jetzt positionieren, überregional. Wir haben ja in der Medienpräsenz, sagen wir mal, deutschlandweit und rund um die Ostsee weit eine viel größere Präsenz, als wir das überhaupt hier in Schleswig-Holstein oder sonst wie haben. Also in Estland, sag mal, kennt jeder Fug Baltica und in Finnland inzwischen auch. Da sind wir in den Medien drin, weil es in diesem Verbund von Ars Baltica wirklich eine Vorzeigenummer ist. Es gibt nichts Vergleichbares rund um die Ostsee. Also alle machen ihre Festival, Schweden macht ihr Schweden-Festival und Norwegen.
Beantwortet aber nicht so richtig meine Frage eigentlich. Also weil ich glaube, dass durch die Präsenz in den großen Kulturreihen unsere schleswig-holsteinischen Künstler einfach vorankommt. Wir müssen sie unterstützen.
Ja,
das betrifft ja Jazz Baltica mindestens ganz genauso und andere auch. Warum soll ein Ulf Meyer nicht bei Jazz Baltica auftreten zum Beispiel oder ein Matthias Jans nicht beim schleswig-holsteinischen Musikfestival? Es gibt ja kein Argument dagegen eigentlich. Es sei denn, man hat, und das ist ja immer meine alte Theorie, man leidet ein bisschen unter Minderwertigkeitskomplexen und sagt, nein, wir haben ja gar nicht so eine guten Leute hier oben. Und das fände ich sehr schade. Nee,
wir haben gute Leute. Also ich sag mal, wir werden in diesem Jahr auch unter dem Stichwort Estland auch einen begnadeten Handharmonikerspieler aus Kiel dabei haben, der sich mit den Ästen da aufmischen wird, wo die Ästen vielleicht auch alt aussehen, also im besten Sinne. Das kommt jetzt. Wir wollten nur vermeiden, dass in den ersten Berichterstattungen, ich sag mal Handelsblatt, oder wir waren ja sogar in der Financial Times, es ist schon schwierig, das hinzukriegen, aber inzwischen weiß ich auch, wie man sowas macht. Also, wenn die auch nur einen Hauch von Geruch haben, dass das irgendwie Provinz ist, so, dann ist man gar nicht mehr auf dem Tablett. Insofern mussten wir erst die Internationalität rausspielen, um ernst genommen zu werden. Wir sind ja mit diesem Jahr auch das erste Mal in einem Festivalkalender drin im Deutschen. Das ist schon nicht so einfach. Du weißt, dass mein Herz an der Förderung der Szene und auch der Nachwuchsförderung hängt, sonst wäre ich ja auch bei Captain Kümo nicht dabei. Aber die Schritte waren notwendig, sage ich mal jetzt fachlich. Da musste ich mein Musikerherz zurückstehen lassen, um ich sag mal, Medienpositionierungsprofessionalität jetzt greifen zu lassen. Klingt ein bisschen blöde, aber das war professionelle Arbeit. Wir, also ich sag mal, in 3 Jahren so ein Festival positioniert zu kriegen, in dieser Breite, also das ist schon nicht so einfach. Ne? Freue mich, dass es geklappt hat. Gehört immer auch Glück dazu.
Also. Gut, reden wir über Musik, machen wir Musik.
Was denn? Ach so.
Was? Warum? Wer?
Hochgescheucht hier. Was? Was spielen wir denn jetzt? Ach ja, dann.
I can see me loving.
Happy Together.
Schleichen uns da so ein altes Zeug ran, um rauszukriegen, was kann man gemeinsam machen. Ne? Kann man singen zusammen oder welche Instrumente passen? Und ja, also es ist noch nichts in fester Form, sondern an der Kammer unplugged. Und dann gucken wir mal.
Der Ranene sagt, wat küt dat küt.
Wat küt dat küt. Ja, genau.
Meine Herren, es wird spannend. Wir kommen jetzt zu dem Punkt, von dem das Tageblatt geschrieben hat, vorgestern. Es wird orakelt, Blei gegossen, in der Zukunft gedeutet, in der kulturpolitischen Zukunft dieser Stadt. Ich habe dazu diese wunderbaren Sets besorgt. Wertvolles Blei. Wertvolles Blei aus Flandern.
Genau.
Importiert. So. Ich würde einfach mal vorschlagen, der Oberbürgermeister fängt mal an, Kraft seines Amtes, und hält dieses wunderbare Tier über eine Flamme.
Und hat das,
wir wissen ja, wie es geht.
Und dann hat das Blei den Umweltsiegel?
Das weiß ich nicht. Wertvolles Blei aus Flandern braucht kein Umweltsiegel. Wir sind froh, dass wir es überhaupt bekommen haben. Komm mal rein, ich habe dir in der Zwischenzeit diese Dinger hier dahin gelegt, damit ein bisschen Stimmung aufkommt. Möchte denn jemand auch noch so ein Hütchen haben?
Ein Hütchen brauchen wir heute, glaube ich, nicht.
Joachim, du hast Angst davor, gib's zu.
Das steht mir einfach
nicht. Ja, man sieht das selber ja nie.
Ja,
ich bin kein Hutträger. Bitte.
Ich brauche mehr Übergrößen.
Möchtest du wirklich nicht mal so probieren? Guck mal, der Engländer.
Das geht ja relativ schnell.
Ja. Schon.
Ja. Genau.
Der Engel, der macht das ja zu Weihnachten mit diesem Hütchen. Wie geht denn das überhaupt? Setzt man sich das so auf? So?
Oh, ja.
Steht mir das? Nee, gell? Es macht den Kopf noch länger. Macht meinen langen Kopf ohnehin länger jetzt. Ich glaube, es steht mir nicht, oder? Vielleicht seitwärts. Oder hinten. Vielleicht nach hinten.
So, ich denke. Ja, der Kopf hat noch
seine Form da vorne. Eine Erinnerung.
Woran?
Also ich würde das im eigenen Wohnzimmer auch nicht mehr machen, von daher hier ist okay.
Im dritten Lehrjahr, wir sollten für ein Schiebetür-Gegengewicht als Lehrlinge,
doch, haben
wir aber Tischler gelernt, sollten wir ein Bleigewicht vollgießen, so als Gegengewicht.
Okay, ich starte dann mal.
Wir sind alle aufgeregt. Was
das explodierte
das? Dann. Wir orakeln jetzt in der kulturpolitischen Zukunft Flensburg, meine Damen und Herren. Ja, schnell Tusch. Genau. Kommt die Kamera das genau
alles mit, was hier zu sehen? Alles wunderbare.
Detaillierte kleine Form.
Ich denke, es ist schon symptomatisch, weil es die Vielfalt unserer Kulturszene verdeutlicht. Das sind viele, viele Einzelstücke, also ist keine Schwerpunktsetzung erkennbar. Wir haben Volk Baltiger, wir haben die Hofkultur, wir haben den Museumsberg, wir haben die Szene. Und besser kann es nicht sein. Beliebt
Oberbürgermeister auch Rhetorikkurs.
Und von daher ist die Erkenntnis, wir machen mit dieser Vielfalt weiter. Nee, ist ja Bleigießen. Die Orakel.
Joachim, was meinst du?
Naja, aber der große Körper, das sieht auch so ein bisschen verdreht aus. Nicht? Also so eine richtige Geradlinigkeit sieht man da, finde ich, nicht. Ne? Also da müsste man vielleicht nochmal gucken, ob das nicht auch vielleicht diese S-Form so ein Hinweis ist auf einen Zickzackkurs in der Kulturpolitik. Nicht? Also das wäre natürlich nicht so gut.
Ja, das sage ich an dem Blei. Also hier ist ja noch der Rest drin, der da
genau
ist.
Also gut, den müsste man vielleicht nochmal dann nachvollziehen, um mal zu gucken, dass man...
Den rückt das Rathaus noch nicht raus.
Nicht, dass es dann plötzlich wieder heißt, über die 45.000 müssen wir nochmal nachdenken.
Nee, die sind jetzt
kurz
vor der
Wahl.
Ja, oder
die sind drin.
Die sind drin,
gut. Okay.
Naja, gut. Wobei, glaube ich, schon ganz spannend ist... Der Landesrechnungshof hat gerade die vier kreisfreien Städte verglichen. Mhm. Und Ergebnis war, ohne dass wir uns darauf ausruhen können, Ergebnis war, dass in Flensburg die höchsten Ausgaben für die Kultur von allen vier Städten, also auch mehr als Lübeck, mehr als Kiel, mehr als Neumünster, ausgegeben werden. Eine ganze Ecke mehr. Also wir haben mehr als doppelt so viel wie Neumünster auf die Einwohnerzahl bezogen. Und wie gesagt, ich denke, die Vielfalt macht es, um da nochmal zu diesem Bild zurückzukehren.
Joachim, als Beobachter, hast du das Gefühl, dass in Flensburg eigentlich genug Kultur stattfindet oder zu viel sogar, andersrum?
Naja, als Freund der Kultur und jemand, der über die Kultur schreibt, kann man natürlich sagen, es ist nie genug. Die Forderung, es muss noch mehr her, die ist, finde ich, schwierig jetzt zu stellen, weil wir wirklich mit den neuen Dingen wie Folk Baltica jetzt als großer Schwerpunkt wirklich eine ganze Menge haben. Und man darf ja nicht vergessen, wir haben das große Glück als Stadt an der Grenze mit starker dänischer Minderheit, haben wir quasi noch eine zweite Kulturszene, die ja leider auch manchmal so ein bisschen abgegrenzt wird
vom Publikum, sag ich mal, also nicht immer so wahrgenommen wird. Als Beispiel Sonne Jüllern Symphonieorchester ist ein hervorragendes Orchester und wenn die im Deutschen Haus spielen, dann sitzen da 200 Leute.
Heute nicht, das glaube ich nicht. Heute läuft die Carmina Boran, das glaube ich nicht.
Nein, heute ist ja das auch, heute ist ja Matthias Jans und der Bach, gut, das ist Odensee Symphonieorchester, aber da gehen die Leute ja hin, das wird fast ausverkauft sein, weil es eben Matthias Jans ist mit dem Bach und Carmina Burana. Aber das ist so, die Konzerte vom Sonne Jüllern werden kaum besucht, obwohl es ein sehr gutes Orchester ist. Aber da wollen wir jetzt nicht drüber mäkeln. Durch diese dänische Geschichte haben wir halt ein unglaublich großes Angebot an hervorragenden Jazzkonzerten in Flensburg-Hus. Und was es eben sonst von den dänischen Anbietern so gibt. Nicht? Und das haben andere Städte, die weiter südlich sind, eben nicht. Von daher haben wir eine große Vielfalt.
Gibt es da eine Durchmischung deutsch-dänische Szene?
Noch zu wenig. Wenig, fast gar nicht. Also über das Sinfonieorchester will ich jetzt auch nichts sagen. Ich ärgere mich jedes Mal, wenn die das Neujahrskonzert spielen, dann spielen sie einen Radetzky-Marsch und klatschen alle offensichtlich nicht an, dass Strauss den geschrieben hat zu Ehren Generalfeldmarschalls Radetzky, als er die Tiroler Minderheit zusammengeprügelt hat. Dazu klatschen die auch noch. Also, aber das ist Unwissenheit. Ja. Nein, ich finde, es ist überhaupt nicht gemischt. Wenn also dänische Jazzkonzerte im Flensburg-Hus stattfinden, dann gehen da kaum, ich sag mal, Deutschnationale oder die mit der Minderheit nichts am Hut hat, die trauen sich da, glaube ich, gar nicht hin, wissen das auch nicht, weil die Medien das nicht so richtig auch verbreiten. Also da sind große Barrieren noch. Aber nochmal zu dem Befall, ich habe an meine Äußerung nicht, sieht mehr aus wie so ein paar kleine Fliegenschüsse, die da so in dem großen Wasser sich ausmachen. Alles liegt da so ein bisschen wild durcheinander. Ich sehe da keine konzeptionelle Linie. Das liegt da so ein bisschen verstreut. Hier was, da was, da was. Und es ist ja schön, dass wir das sehen können. Es ist auch schöner Funkbaldiger. Aber wer finanziert den Funkbaldiger? Der Bärenanteil wird von den skandinavischen Ländern finanziert. Und wenn die wegbrechen, weil die machen auch nur Anschubfinanzierung, dann stehen wir im Hinter. Also sicher haben wir Funkbaldiger überhaupt nicht. Das sind alles nur Anschubfinanzierungen. Ne?
Ich möchte, ist das eine städtische Frage, Rainer, oder ist das eher eine Landesfrage? Müsste nicht das Land für eine Landesveranstaltung ansprechen? Es
sind ganz viele Schultern. Also die Stadt ist mit 10.000, glaube ich, dabei. Dann viel über die Sparkassenfamilie, viel über die nordischen Länder, Kulturrat. Es sind, glaube ich, 20 verschiedene.
Die Sparkassenfamilie ist gar nicht so groß, sodass man schon überlegen muss, ob man nicht eine andere Bank fragt. Aber das sind da interne Sachen. Also ich finde schon, dass das ein städtisches Festival ist. Zum einen die Stadt ja auch daran verdient, wenn hier Leute aus, ich weiß nicht wo, Würzburg angereist kommen, dann werden hier auch Hotelzimmer gebucht und sowas. Also davon hat eine Stadt was, auch vom Image. Aber daneben ist es eins der drei Festivalstandbeine Schleswig-Holsteins auch. Jazz Baltica, Schleswig-Holstein Musikfestival und Fuck Baltica. Also da muss das Land auch richtig in die Bürg. Und natürlich auch, wenn wir das skandinavische Festival machen, auch die skandinavischen Länder. Aber zunächst mal findet das hier in der Grenzregion statt. Und da ist das Land auch gefragt.
Rainer, magst du noch mal bleien mit dem Flandern-Blei? Ich weiß gar nicht, wie ich auf Flandern komme. Hast du dann? Ach so, da, ja. Oder Joachim noch so vor? Dann ziehen wir Joachim vor.
Genau. Kommen wir. Ich würde da gerne noch mal was loswerden zur Äußerung des Kulturbegriffs von Schiller. Also mit Schiller habe ich in dem Sinne gar nichts am Hut, auch nichts gegen Schiller. Dieser eingegrenzte Kulturbegriff erfasst ja wirklich nur das, was ich Kunst nenne. Also bildende Kunst, darstellende Kunst, Musik, Architektur, Baukunst und so weiter. Für mich ist Kultur was anderes. Und da muss ich mal sagen, gelernt habe ich das von meinem Tischlermeister. Weil ich musste nämlich als 16-Jähriger hunderte von Menschen einsagen, einpacken, von der Straße aufsammeln, in Einzelteilen oder wie auch immer. Das gehört auf dem Dorf dazu. Ne? Da bauen die ja
zur
auch
Särge.
Zur Tischlerlehre. Und da sagt er immer, wenn wir denn das da einfach so hinstellten, als Lehrer sagt er, da Mütchen beten kultiviert Mucken hier. Mhm. Also. Der kultivierte Umgang mit dem Tod, das große Desaster dieser Gesellschaft, dass wir da keinen vernünftigen Umgang damit haben, macht doch deutlich, dass Kultur mehr ist als nur das, was einen schön beseelt jetzt, so wie Schiller das meint, sondern wir reden von Unternehmenskultur, von allen möglichen Kulturbereichen, die mit was Beseelendem nichts zu tun haben, sondern kultivieren heißt urbar machen in bestimmte Formen gießen, in Einzelteilen mit Regeln zu versehen. Insofern unterscheiden wir auch eine hoch- und eine niederstehendere Kultur in der Art der Differenziertheit. Also Kultur ist für mich auch, ne, bei den alten Ägyptern der Sessel, den der Schreiner damals gemacht hat. Das bezeichnen wir ja auch alles als ägyptische Kultur. Das heißt, alle Arten von Lebensäußerungen, die eine Gesellschaft, eine Gemeinschaft, ein Soziotop hervorbringt, ist Kultur. Und da ist mal eigentlich meine Kritik an der Kultur. Also wenn Sie richtig sagen, hier muss ganz viel Kultur passieren, weil wir eine Bildungsstadt sind. Nein, weil wir ein Wirtschaftsstandort sind. Wie wollen wir denn Wirtschaft agierende Leute, mittleres Management und so weiter hierher haben, wenn wir denen keine Kultur bieten? Die kommen doch nur in Städte, wo Kultur stattfindet. Uns wird das mittlere Management wegbrechen, sozusagen. Vom Top-Management gar nicht zu reden. Ne?
Aber haben wir tatsächlich zu wenig Kultur in Flensburg?
Ich sehe keine vernünftige Kulturförderung. Also wir können jetzt über die 41.000, will ich mich ja gar nicht auslassen. Ich finde ich prima, dass das kommt. Aber ich sehe...
Oh, Entschuldigung. Oh.
Immer noch nicht ein, dass die sogenannte etablierte Kultur, also das Theater, ne, was hier so wie die Krone oben aus dem Wasser rauskommt.
Das ist die etablierte Kultur.
Ja. Ne? Mit einem riesen Bauch unten dran, der alles auffrisst, sozusagen. Wieso kriegt dieses Theater eigentlich so unmaßstäblich viel mehr Geld, obwohl es international keine Beachtung hat? Aber dieses andere kleine Theater in der Pekentafel, was durchaus internationale Beachtung hat, kriegt sozusagen so ein paar Semmelbrösel. Ich verstehe das einfach nicht.
Naja gut, nun finde ich, Rainer, im Prinzip gebe ich dir recht bei diesen Geschichten, was die Finanzierung angeht. Aber man muss natürlich mal sehen, auch bei der Pekentafel verlieren sich manchmal 8 Leute im Publikum oder 12. Und im Landestheater sind einfach mehr Leute und darum dürfen die auch ein bisschen mehr Geld haben. Vielleicht kann man hier nochmal
darauf eingehen. Warum sind denn da mehr Leute? Weil die bessere Werbung machen können, weil sie sich das leisten können?
Nein, weil
also die Pilkentafel ist schon bekannt in Flensburg. Also
die Pilkentafel ist natürlich bekannt, aber sie macht ja sehr gutes Theater, aber sie macht auch sehr spezielles Theater. Mhm. Und ich glaube schon, dass das Theater, was die Pilkentafel macht, wirklich nicht für den jetzt mal diesen etwas gequälten Begriff für die breite Masse ist. Das ist es einfach nicht. Dafür sind die Stücke zu anspruchsvoll, zu speziell. Die Pilkentafel hat in Flensburg auch ihre Fangemeinde. Das sind ein Stück weit immer wieder dieselben Leute, die da hingehen. Ich gehöre auch dazu. Und das ist auch gut, was sie machen. Aber es ist eben kein Theater für alle. Das Landestheater macht ein Theater für alle und muss natürlich einen anderen finanziellen Sockel haben als eine kleine Pilkentafel. Ob die Relationen stimmen, ist natürlich ganz anders.
Also ich sag mal, wenn wir mal ein paar hundert Jahre zurückgehen, sagen wir, als Goethes Werke gedruckt worden sind, drucktechnisch mit diesen Büchern allenfalls 0,5% der Gesamtbevölkerung erreicht worden. Das, was aber von diesem nehmen wir mal 1% an Bildung sozusagen, an Bewusstseinsveränderung stattfand, ist dann durchdiffundiert durch alle Schichten. Das heißt, hier oben wird Fortentwicklung von Gesellschaft gemacht. Hier oben wittern die ersten Künstler das, was gesellschaftlich passieren wird. Ich sage mal, wenn ich das wahrnehme, wir diskutieren ja heute, ob das Management noch Ehrbegriffe hat, ob es den ehrbaren Kaufmann sozusagen noch gibt. Ne? Wenn ich sehe, was da diskutiert wird, dann sage ich mal, wenn die nur einmal hingehört hätten, wie in der Musik man angefangen ist, schon vor 30 Jahren, mit Big Band-Improvisation, wo heute Roland Berger und Partner sowas versuchen, händeringend sowas nachzumachen, weil nach dem Motto, das ist ja das Gleiche, was bei uns im Management stattfindet. Also wenn hier Leute Freirahmen haben für das eigene Handeln und zur gleichen Zeit dann Overhead da ist, der das Ganze zusammenhält, dann können wir von denen ganz viel lernen. Das hat 30 Jahre gedauert, bis einer wie Roland Berger das begriffen hat, weil man da einfach nicht hinguckt. Heute kriegst du bei Roland Berger keinen Job, ohne dass du ein Instrument spielen kannst. Also da ist die Frage, wo fangen wir an, Kultur auf breitere Beine zu stellen, damit unsere Wirtschaft besser floriert? Nur wenn die Wirtschaft besser floriert, können wir auch mehr Kultur bezahlen. Das beißt sich doch in Schwanz.
Aber das Stichwort war ja richtig. Also Kultur ist ja auch immer ein Standortfaktor. Und Sie hatten es eben selbst gesagt, das mittlere Management kriegt man auch nur hier hin, wenn man sagt, Freizeitqualität, Kultur stimmt. Und die kriegen wir nicht wirklich damit, dass wir sagen, wir haben die Pilgentafel, sondern wenn wir sagen, wir haben die auch, aber wir haben auch klassische Theater, wir haben auch das Sinfonieorchester. Und deshalb brauchen wir die klassische Kultur ganz besonders auch. Und leider ist eine Carmen-Aufführung halt auch mitarbeiterintensiver, als wenn die Pilgentafel ihr dreimal ein Stück schon mit den Stühlen zum Beispiel da macht. Und von daher kommen diese Kosten, also 2/3 unseres Kulturbudgets gehen halt in die klassische Kultur, Museumsberg, auch eine recht hohe Ausgabe. Aber wenn man sieht, was die für ein tolles Jahr hatten mit Kirchner und so, dann ist es auch das, was Stadtimage ausmacht und was eben auch Standortqualität ist. Und deswegen sage ich, wir brauchen beides.
Trotzdem gehen doch da die Leute hin, die sich auch teurere Karten leisten könnten.
Weiß ich nicht. Also gestern war die Feuerzangenbude im Theater. Das war nun vielleicht nicht gut vielleicht. Da haben die Jeans überwogen. Und das war ein richtig ja, gut bunt gemischtes Publikum. Ja. Aber im Grunde denke ich auch, also wenn man da die Eintrittspreise noch weiter erhöhen würde, wäre es eher zu finanzieren als bei anderen.
Wenn hinzukommt, dann muss ich für das Theater ausnahmsweise in die Bresche springen. Ich meine, Grosse bemüht sich sehr, auch ein sehr aktuelles Programm jetzt zu zimmern. Das heißt, nicht nur auf den alten Sachen rumzureiten.
Ich will doch gar nicht gegen dieses Theater reden.
Ich habe das schon verstanden. Nein,
es geht um den Proport. Es geht um die Verhältnismäßigkeit. Wenn man sich anguckt, die Summen, die da reingehen in die etablierte Kultur und die Summen, die reingehen in die eigentlich begossen werden muss, so, ne, wie ein Gärtner. Nicht um denen zu sagen, was sie machen sollen, sondern einfach zum Beispiel auch um Marketing machen zu können, um ihre Veranstaltung besser bekannt machen zu können, um sich eine vernünftige Scheinwerferausstattung oder sonst was zu holen. Ne? Dafür, da sind ein paar Prozent mehr schon richtig viel für die, weil die das dann schon auch für sich besser nutzen können.
Ist sowas wie ein Grönemeyer-Konzert zuträglich für eine Region wie Flensburg?
Brauchen wir das? Also ich finde es klasse. Ja. Übliche Konsequenzen, es überwiegen erstmal die Beschwerden, wenn man das bekannt gibt. Die Anlieger melden sich zu, ist ja was Neues. Alles muss zwar besser werden, aber nichts darf sich ändern, ist ja so ganz oft das Motto. Und ich finde es toll, das adelt auch einen Standort als Konzertstandort. Und ich weiß auch von dem kleinen Burg auf Fehmarn, wo ich auch mal Bürgermeister war, da hatte ich mal ein Konzert mit Yehudi Menuhin organisiert. Und das hat sich in der Szene so rumgesprochen, dass wir jeden kriegen konnten danach. Ne? So, und hier ist es genauso. Grönemeyer, der sonst so die großen Stadien bespielt, gibt hier ein Open-Air-Konzert. Das wird ein Top-Erlebnis, ein Top-Event, da bin ich mir
was
sicher.
Was kostet das?
Für die Stadt?
Frage steht mir eigentlich gar nicht, weil normalerweise achte ich auf solche Sachen am wenigsten.
Also die Stadt kostet es gar nichts.
Kostet es gar nichts, das war die Frage.
Also uns kostet die Arbeit, die das Ordnungsamt dann da reinstecken muss, die Begleitung, schon die Begleitung bei der Auswahl der Location zu schauen, wo kann das stattfinden, die Technik, dass eben die Einschränkungen für die Nachbarn möglichst erträglich sind, Verkehrsführung und solche Themen, da ist Manpower von uns drin, aber uns kostet es kein Bargeld, kein Cash. Geht über eine private Agentur.
Wollen die Leute nämlich wissen. Mhm. Rainer, hast du Lust, weiter Blei zu gießen? Nein, Blei zu gießen. Zuerst Blei gießen, dann Musik. Nein, komm nicht in Stress rein. Das geht so nicht. Alles wird gut.
Oder wolltest du den Löffel abgeben?
Nein. Möchtest du vielleicht ein Schweinchen haben aus Flandern?
Ein Schweinchen aus Flandern. Ach, Mensch, zisch. Da bin ich doch gespannt.
Was meinst du zu Grönemeyer?
Ja, ich finde es auch eine tolle Sache. Ja. Auf jeden Fall eine Bereicherung. Macht Flensburg ja auch bekannter, nicht? Also die 20.000, die da kommen werden, die kommen ja nicht alle aus Flensburg, sondern ich denke mal aus ganz Schleswig-Holstein, vielleicht auch ein paar aus Dänemark. Und was anderes Gutes ist ja, dass es vielleicht Vorbild ist für weitere Konzerte. Wenn das Konzert gut organisiert wird, da spricht sich ja in der Szene der Künstler rum, wenn sie wissen, das war klasse in Flensburg, das hat alles funktioniert, da haben wir wenig Ärger gehabt, die Leute waren begeistert, dann schickt man auch mal wieder jemanden hier rauf.
Ich meine, anschließend an den Reich Ranitzky der hiesigen Kultur. Du kriegst ein neues Image jetzt.
Die Aussprache ist ein bisschen deutlich.
Anschließend daran, Frage, das ist ja nun die große kommerzielle Kultur. Was machen wir zum Beispiel mit unseren Bands hier, mit unseren kleinen Geschichten? Ich erlebe hier seit 25 Jahren immer als Zaungast, weil ich in dieser Flensburger Szene eigentlich nicht drin bin, Bands, die sich darüber freuen, dass sie bei einem Stadtfest mal spielen dürfen, dann bekommen die 150 Euro in die Hand gedrückt und das ist schrecklich und das ist grausam und man weiß auch nicht, wie viel Budget da überhaupt existiert, die alte Flensburger Klage, das alte Klagelied. Ich könnte mir ja mal vorstellen, dass man so eine Stadt wie Flensburg hingeht und ganz mutig nach französischen Modellen hingeht und sagt, wir machen mal für ein Stadtfest eine Auftragsarbeit für drei Bands und Männergesangverein oder irgendein Quatsch, irgendein interdisziplinären Quatsch, ein Unsinn, eine Spielwiese, wo man mit viel Lust rangehen könnte und was kreieren könnte und wenig Geld. Anstatt dieses
jetzt
Geld
loswerden hier,
sonst wirf's rein. Das ist jetzt eigentlich eine Frage an Herrn Scheuchen, ob Sie sich vorstellen könnten, dass man sowas mal initiiert.
Das also, ist Schatzrand. Wir haben jetzt ja mehr Geld für Experimente, sage ich mal, für Versuche drin, ab 1. Januar, der ja schon bald losgeht. Wir haben das Kulturbüro, die sowas gut begleiten können. Also wenn die Branche das hergibt, wenn da genug wären, die, die auch sowas ausspringen würden, die das versuchen würden, warum nicht?
Wir haben genug Leute in dieser Stadt, das ja, glaube ich wirklich. Ja.
Dann bringe ich sie mal mit, oder brauche ich ja nicht, mit Kulturbüro zusammen.
Also es hat und ja ein vergleichbares Projekt auch schon gegeben, Fabrikvision vor 5 Jahren, wo an die 20 Musiker, meine ich, der Region zusammengearbeitet haben aus verschiedenen Bands. Das waren natürlich alles etablierte Musiker, Halbprofis, sag ich mal. Im Zusammenhang mit einer Bühnenshow, mit einer Geschichte. Und das war, finde ich, eine super Produktion.
Die Brecht, Brecht-Produktion nicht zu vergessen.
Die Brecht-Weil-Revue war, gut, das war nun Brecht-Weil, das war vorhanden, da musste man über die Inhalte nicht lange reden. Die Fabrikvisionen sind, meine ich, komplett neu geschrieben worden. Da ist nichts vorher da gewesen. Flensburg Unplugged ist auch, finde ich, ein spannendes Projekt.
Ich hatte Christoph Pleit gerade, den Regisseur, zu besuchen. Der würde sowas sofort gerne wieder machen. Ja. Er bietet sich dafür förmlich an. Zum Beispiel, es gibt so vieles.
Ja. Eine andere Frage wäre ja zum Beispiel, alle Gruppen stehen auf dem Schlauch, wenn es um Übungsräume geht.
Das ist eine ganz wichtige
Wir haben, Geschichte. Also, wenn es irgendwo ein altes, eine städtische Liegenschaft gäbe, wo so und so viel irgendwelche Quartiere drin wären, die man
mit wenig... Im Kulturausschuss auch diskutiert. Also wir haben ja im Kühlhaus gibt es ja unten die Übungsräume, dann... Ja, im Bereich dänische Vereine gibt es auch einiges, aber es ist zu wenig. Das ist angekommen bei uns.
Also das wäre strukturelle Förderung.
Aber wir haben ja eine Chance. Wir haben übernächstes Jahr, 2009, haben wir 725-jähriges Stadtjubiläum. Da haben wir auch noch einen Vorlauf von gut einem Jahr, bis es losgeht. Haben das ganze Jahr über Veranstaltungen, die wir machen wollen. Das Budget ist überschaubar. Und von daher wäre das auch eine Chance, was gemeinsam zu machen, jungen Bands eine Bühne zu bieten im wahrsten Sinne des Wortes einen Teil des Budgets da reinzubringen.
Ja. Ich erinnere mich, 1980 habe ich das Konzept gemacht dafür, für das Jubiläum und habe dieses ganze Hafenfest unten konzipiert mit 3 großen Bühnen und alle Flensburger Musiker haben mitgespielt. Wie haben wir die bezahlt? Wir haben die auf unseren Museumsschiffen spazieren gefahren. Das war die Entlohnung. Die haben alle umsonst gespielt. Also die Motivation der Musiker, auch für die Stadt was zu machen, die ist durchaus groß. Ja. Aber die Stadt könnte auch mal im Umkehrschluss
einladen. Dann haben wir doch schon zumindest ein sehr konkretes Ergebnis heute, dass wir im übernächsten Jahr zum 725-jährigen Stadtjubiläum das einbinden und allen örtlichen Bands, egal welcher Richtung, ein Podium bieten. Und Rainer Frühs unterstützt uns darin, begleitet uns bei der Konzeptentwicklung. Okay.
Ja, super. Und macht jetzt wieder Musik. Das heißt, was für ein Zufall. Ja, genau. Wir haben es nicht gedeutet. Ich glaube, es ist doch ein Schatz hier drin.
Was machen wir? Was? Was ist das denn?
Down on your throne,
Meine Herren, wir befinden uns in der Endrunde. Die Zeit ist vorangeschritten. Man könnte ja eigentlich, habe ich mir vorhin gedacht, ich hatte so eine Vorstellung, wie früher bei dem, wie hieß denn noch, der Höfner, so einen Kulturstammtisch zu machen. Da sitzt man immer zusammen und erzählt ganz schlaue Dinge, aber ich glaube, auf Dauer wäre das etwas, genau, wäre das etwas ermüdend, wenn wir das machen würden. Bei Salonfähig ist es so, Leute, die Gäste machen auch immer irgendwie irgendetwas vor. Rainer hat es ja nun wirklich lange jetzt gemacht und bewiesen. Von Joachim wünsche ich mir eine spontane Kurzkritik, schneller als die Presse sein kann, diesmal und ausnahmsweise. Eine Berichterstattung.
Ja, das ist natürlich schwierig, weil wir sonst im stillen Kämmerlein sitzen und das aufschreiben und feilen können und wieder was löschen können. Das können wir hier nicht, aber ich will es trotzdem mal probieren. Zunächst mal zur Musik, das fand ich ganz toll, vor allem gerade auch die letzten beiden Nummern. Viel zu selten gehört, Can't Find My Way Home von Blind Faith und Vergessen, aber super. Und davor war, glaube ich, Crosby, Stills and Nash, ne? Ganz toll, also dass man eben auch mal nicht nur die alten Shanties spielt, die man sowieso ständig hört, sondern super Sachen von damals, die man aber eben selten hört und ganz toll interpretiert, finde ich. Also das ist schon mal der wichtigste Punkt, denn das ist ja die Kultur in dieser Runde. Wir haben ja nur gesprochen. Das war die angewandte Kultur, die gemachte Kultur. Ja, ich fand es interessant, hier zu sitzen. Sehr heterogene Runde, finde ich. Vieles fand ich interessant, was Rainer erzählt hat. An Kritik, vielleicht hätte man noch ein bisschen mehr die Kontroversen rausarbeiten müssen können. Vielleicht hätte man noch ein bisschen mehr Streit inszenieren können. Mhm. Aber ansonsten fand ich es interessant und es ist ein guter Jahresabschluss. Ich hoffe, dass es viele Leute gesehen haben und dass es ein bisschen was bringt. Ja. Und wenn ich Zeit habe.
Ja, natürlich hat er auch recht. Das Problem ist nur, dass ich dafür der Falsche bin, weil ich ja Fisch bin.
Ja,
ich bin ja so ein Harmoniestreber, so ein Schrecklicher, ein Zusammenführer. Lasst uns doch gemeinsam ein Projekt machen. Ab nächste Woche wir vier eine Band. Also bin ich ja eher strukturiert.
Vielleicht noch eine Sache. Wenn über Kultur geredet wird, wird fast immer nur über Geld geredet. Und das finde ich eigentlich ein bisschen schade. Stimmt. Ich weiß, dass es so sein muss. Ohne Geld kann es keine Kultur geben. Und darum wird meistens nur über Geld gestritten oder zu viel über Geld gestritten. Und auch hier haben wir natürlich wieder ein Stück weit über Geld geredet. Und man sollte, finde ich, in Kulturpolitik oder auch in der Kulturdiskussion, wenn es geht, ein bisschen mehr über die Inhalte reden. Vielleicht auch ruhig in der Politik. Die Kulturpolitik beschränkt sich ja leider oft darauf, über Euros zu reden. Wer kriegt jetzt wie viel Euros? Wo nehmen wir was weg? Wo tun wir was hin? Es wird aber in der Kulturpolitik, auch in Flensburg, viel zu wenig über die Inhalte gesprochen. Was wollen wir eigentlich machen? Sondern man reagiert eigentlich immer nur auf das, was da ist. Vogt Baltica ist ja nicht da, weil die Stadt es wollte, das Kühlhaus, das Volksbad nicht, sondern das waren Initiativen von engagierten Menschen. Und die Stadt muss damit irgendwie umgehen, indem sie das finanziell absichert oder es nicht tut. Und es wäre schön, wenn die Kulturpolitik der Stadt ein bisschen mehr auch inhaltlich da steuern könnte. Vielleicht um den Preis, dass sie auch irgendwann mal sagt, so, wir wollen dies und wir wollen das aber nicht. Dann ist das Geschrei sicherlich groß, aber das wäre dann der Preis dafür. Politik.
Aber wer ist denn dafür zuständig? Das habe ich immer noch nicht so richtig verstanden.
Das ist die Ratsversammlung und das ist der Kulturausschuss. Da kann man das nur hoffen, dass der Kulturausschuss in Zukunft noch ein bisschen stärker sein wird. Im Mai ist Kommunalwahl und dann werden die Karten neu gemischt. Dann muss man sehen, wer nachher im Kulturausschuss sitzt. Leider werden, finde ich, in der Kommunalpolitik die Leistungsträger immer in die anderen Ausschüsse gesetzt. In der Tendenz ist das so. Damit will ich nichts gegen die einzelnen Mitglieder des Ausschusses sagen, aber die großen Vorturner, die sitzen in den anderen Ausschüssen. Das ist so.
Herr Tschöschner, ist natürlich gemein jetzt. Können Sie was vormachen? Irgendwie ein Gedicht vortragen oder was singen spontan? Ich weiß, dass jetzt eigentlich, dass es hinterhält. Ich gebe ich zu, aber es ist ja auch nichts zu verlieren jetzt. Gar nichts.
Nee, also so ganz spontan konnte ich mir eine Pappnase aufsetzen, aber es kommt nicht wirklich rüber. Vom Effekt, von daher bleibt mir auch nur das Resümee, dass ich es.
Darf ich mal ein Experiment mit Ihnen machen?
Ja, lass.
Ich habe hier so ein Buch mitgebracht von einer guten Freundin, die ist Dichterin. Karin Hempel-Soos. Die wohnt in Bonn, ist eine sehr bekannte Dichterin und macht sehr skurrile und sehr kunstfertige Gedichte, ob sie einfach spontan eine Seite aufreißen.
Okay,
und rausreißen. Ein Gedicht, und ich möchte gerne von einem Verwaltungsmenschen, von einem wahren, ein richtiges Kunstgedicht mal hören.
Dann lese ich jetzt das Gedicht Sommerspiele von Karin Hempel-Soos aus Bonn. Ein heißer Sommer, voller junger Siege. Ein heißer Sommer voller alter Kriege. Ein heißer Sommer, Leidenschaft beim Spielen. Ein heißer Sommer, als die Bomben fielen. Wir schweigen, wie die Waffen schweigen. Wohin wird sich die Zeit nach diesem Sommer neigen?
Das ist angewandte Kultur sozusagen.
Ja, jedenfalls ein Textbeitrag von einer Frau an diesem Tisch. Das ist das, was ich elementar finde.
Großes immer Manko, das langweilige, großes Manko, großes so Männerwelten, ja, ja, ja.
Wenigstens nicht ja. Eiche da hinten.
Dann fehlen eigentlich nur noch die Zigarren, aber die Zeiten sind ja Gott sei Dank auch vorbei. letzte Frage, klassisch für salonfähig, gehört auch so zu einer kleinen Tradition mittlerweile dazu. Vision Flensburg 2015, Herr Scheutner, ich fange wieder mit Ihnen an. Der Hafen, gibt es dann ein Luxushotel in Flensburg zum Thema Kultur?
Weiß ich nicht, also es gibt 2015 erstmal wichtigere Ziele, aber Arbeitslosigkeit, Finanzen und sonst was. 2015 wird es mindestens ein neues Hotel geben, ja. Standort weiß ich nicht, da müssten wir wieder Blei gießen, ungefähr zu nähern. Aber 2015 bin ich mir sicher, wird es eins geben.
Rainer, 2015, welche Kultureinrichtung von den Fünfen, denkst du, wird bis dahin richtig losstarten? Also sozusagen am erfolgreichsten sein? Eine dämliche Frage, weiß ich, weil die Antwort kenne ich jetzt schon von dir eigentlich.
Nee, ich hoffe natürlich, dass Food Baltica weiter durchstartet und ein bisschen mehr Gelder kriegt. Wir haben wirklich Mühe, das, den Etat zusammenzukriegen und es steht wackeliger, als man vielleicht denkt. Das andere ist, es spricht sich langsam rum, wir haben internationale Presse für den historischen Hafen. Das, was für viele Flensburger vielleicht selbstverständlich ist, da lecken andere Gemeinden sich alle Finger danach. Also solche Sammlungen hier an der Küste zu haben, wenn es dann gelingt, wenn die Sammlungen voll sind, das auch richtig nach außen zu vermarkten. Also die meisten Prospekte, die wir hier haben, reden ja darüber gar nicht, aus unverständlichen Gründen. Jedenfalls nicht in dieser Dimension, dass das europaweit einmalig ist in so einem Ausland. Ich kann mir vorstellen, wenn wir da ein bisschen powern, dass wir das richtig für Flensburg touristisch nach vorne bringen. Also, dass Gäste hierher kommen deswegen, dass auch Schulklassen dort Unterricht machen, ne? In der neuen Gesine, dieses neue Frachtschiff, was wir hierher holen, da ist ein wunderbarer Laderaum, da kann man Vorträge machen, Veranstaltungen machen und so. Mhm. Kann ich mir vorstellen.
Joachim, welchen Act würdest du dir persönlich wünschen, mal in Flensburg zu sehen, bis 2015? Das ist ein richtiger Wunsch, so ein, wo du sagst, die würde ich mir gerne hier haben.
Eine große Band. Ich weiß, dass Peter Thomsen von der Campushalle, seit es die Campushalle gibt, Bryan Adams hierher holen will. Da würde ich mich drüber freuen. Noch mehr würde ich mich aber freuen, wenn Bryan Adams ohne das B vorne käme, nämlich Ryan Adams. Der etwas unbekanntere amerikanische Kollege, aber ein Riesensänger. Für den würde das vielleicht sogar das Volksbad genügen. Also da kann ja alleine spielen. Aber ich denke mal, da würden schon auch ein paar hundert kommen, wenn der käme. Ja. Aber nicht erst 2015, sondern wenn es geht, schon nächstes Jahr.
Würdest du dann gerne über ihn schreiben oder lieber nur als Zuschauer drin sitzen?
Das würde ich mir dann überlegen, aber ich glaube, ich würde dann schon auch gerne über ihn schreiben. Das ist für mich kaum eine Einschränkung, wenn ich irgendwie ein Konzert höre. Das macht mir keine Probleme, dass ich darüber schreiben muss. Ich kann das trotzdem auch sehr genießen, wenn es gut ist.
Super. Ich bedanke mich bei euch dreien hier, dass ihr gekommen seid, dass Sie gekommen sind. Es war eine erbauliche Runde. Sie war spannender, als ich gedacht habe. Sie ging schneller vorbei, als ich befürchtet habe. Weil man hat ja immer so eine Angst, so eine Sendung zu strukturieren. Und ich bin froh, dass es so gut gelaufen ist. Und ich freue mich darüber, dass wir vielleicht tatsächlich so etwas wie eine interdisziplinäre kleine Geschichte zum Jubiläum hinkriegen. Ich würde mich freuen, wenn Rainer es machen würde und wenn ich irgendwie auch mit Rat und Tat zur Hilfe stehen dürfte. Meine Damen und Herren, das war salonfähig. Ab Februar findet salonfähig einmal im Monat statt in Steinbergkirche in Taverna Samos. Live mit Publikum und Undercover Unplugged mit dieser Band. Wir werden sehr viel Spaß da draußen haben. Schwerpunkt der neuen Reihe ab Februar wird sein, weniger Prominenz, wie ich es im letzten Jahr hatte, sondern mehr eigentlich auch Leute wie du und ich, die aber eine gebrochene Biografie haben. Also Schwerpunkt eher der Fährmann von Missunde als ein Minister aus Kiel. Ich freue mich darüber sehr, auch über diese wunderbare Zusammenarbeit zwischen Radio Flensburg und dem offenen Kanal. Ich hoffe, das bleibt dann auch so. Bedanke mich bei den Kollegen, bedanke mich bei Undercover Unplugged und wünsche allen ein fröhliches, gesundes
und erfülltes Jahr 2008. Meine Herren, Prost. Dankeschön.